beschwörend verbinden konnte, gegen die übermächtigen Züge dieser Geschichte selbst. Dies ist paradox und bedingt die häufig von Adorno gesetzten Paradoxa im Text, den sie wie Synkopen aufhalten und beschleunigen zugleich. Überhaupt liegt der Gedanke nahe, Adornos Sprache sei wesentlich nach Grundsätzen der musikalischen Komposition entstanden. Schließlich verstand er sich, als er für die Welt der bekannte Philosoph und Sozialwissenschaftler geworden war, für sich selbst als Mensch der Musik. Wie könnte nicht der Homme de Lettres ihren Geboten und Entfaltungsformen im tiefsten vertraut haben? Dieter Schnebel hat tatsächlich den Versuch durchgeführt, bei Adorno eine Art Komposition in Sprache nachzuweisen. Ich sehe dieses Unternehmen so unmittelbar aufs Ganze gehend als misslungen an. Umso besser können eine Reihe von wesentlichen Beobachtungen Schnebels unsere Fragen erhellen, und zwar besonders deshalb, weil sie die oft hervorgehobenen Schwierigkeiten mit der Sprache in das richtige Licht rücken. Ihr Gefüge entspricht Beziehungsmodellen, die sich in der Musik geradezu notwendig herausgebildet haben. Diese entwickeln eine Logik des Ausdrucks und der Mittel, die in der Wortsprache für uns ungewohnt wirken, aber einer bestimmten Auffassung vom Verhältnis zwischen der Gedankenbewegung und ihren Momenten ebenso entgegenkommt, wie einer hohen Anforderung an die Entsprechung von Gehalt und seiner ausdrücklichen Vergegenwärtigung. Der Komponist Schnebel hebt hervor, was manche Musiker bei der Lektüre Adornos empfunden haben. Komponieren verfährt weniger einlinig, heißt verschiedene Vorgänge gestalten und in Beziehung setzen. Entscheidend aber ist das zeitliche Element, dass Prozesse entstehen und auf Zukünftiges verwiesen und an Zurückliegendes erinnert wird. Und eine andere Zitatstelle: Bei der Lektüre Adornos lässt sich schlecht bei einzelnen Sätzen oder Worten stehen bleiben. In jeder dieser Formulierungen stößt man schon vom Äußerlichsten her darauf. In Wiederholungen wird das Bezugswort ausgelassen, Teile der Verbform sind in Gedanken zu ergänzen, vorgezogene Teile der grammatischen Konstruktion stauen die Verbindung von Subjekt und Prädikat auf, um sie am unerwarteten, entscheidenden Punkt in Bewegung zu setzen. Zitat: Die immanente Sprachbewegung nach außen zu wenden, ist die zwingende Folge, sagt Schnebel. Wendungen und vor allem Worte aus sehr spezifischen Sprachdimensionen, keineswegs nur philosophische oder musikwissenschaftliche, werden dem Fluss der Verknüpfungen in den Weg gestellt und befördern ihn nach einem Aufenthalt weiter, währenddessen sie ihm die Motive eines bestimmten Materials hinzugefügt haben. Ob es nun Tough Baby oder Écriture oder Déjà-vu ist. Nur wenn man diese Teilbewegungen, ihr Spiel auf den Zug der größeren Argumentationslinien hin treiben lässt, befördern sie ihn mit Differenzierungen, die weder plump daneben gestellt noch untergeordnet werden könnten. Entsprechend weisen ein unerwarteter Konjunktiv, eine mehrfach in sich gegliederte Apposition wie ein Ausruf oder ein scheinbar altertümelndes Wort auf Hintergründe, nein, auf Untergründe hin. Sie stimmen ein auf Mitklingendes, ohne dass die Stimmführung aufgegeben werden muss. So tragen sie den Gang des Ganzen, zu dem sie wie Kontrapunkte oder Seitensätze stehen können, denn dieser Gang geht in dem Hin und Wider der Beziehungen zwischen den Momenten vor, statt statisch benennend von Standpunkt zu Standpunkt vorzurücken. Wer noch Adornos Vortrag im Ohr hat, sei es aus dem Radio, aus dem Hörsaal oder bei besonderen Auftritten, wird diese Vermutung vielleicht zunächst einmal befremdlich finden. Denn eindrucksvoll war er wohl am wenigsten durch eine Fülle oder Modulation von Klang. Doch damit würde man auf die Klischeevorstellungen von Musik hereinfallen, die in Adornos Kompositionen und denen seiner Lehrer gerade negiert wurden. Wenn er öffentlich sprach, gab er dem, was ihn bewegte, Ausdruck durch den ungewöhnlichen Nachdruck, den er in die Präzision seiner Aussprache legte. Das menschliche Engagement, das wir im Umgang mit ihm an so vielen Situationen bis zu lebhafter Herzlichkeit erleben konnten, wurde von ihm bei der öffentlichen Rede zurückgenommen in die Klarheit der begrifflichen Wortwahl und verdichtet in die Unnachgiebigkeit, mit der er auf der Bedeutung jedes Wortes insistierte. Dabei konnten die Folgen der Wörter fast in einzelne Wörter zerfallen, stellenweise sogar in einzelne Silben. Umso spürbarer wurde, was sie dennoch zusammenhielt. Die äußerste Anstrengung, die Entstehungsgeschichte ihrer Bedeutungen und die aktuell politischen Bedingungen zu vergegenwärtigen, unter denen die gewonnene Bedeutung sich neuerlich verändern musste. Die Schönheit solcher Rede machte aus, dass diese Seiten im Aussprechen aufeinander reflektiert wurden. Damit gelangen wir aber ganz nahe an Adornos Begriff vom musikalischen Material heran und auch an seine Forderung, das künstlerische Werk müsse inzwischen sich so weit des Erscheinens enthalten, dass es nicht seiner Form nach, sondern nur als Aussparung erfahren werde, die freilich entschieden genug als mitempfundener Zusammenhang sich zu verstehen gibt. Seltene Unterbrechungen weisen auf einen solchen Hintergrund hin, wenn doch einmal ein Stück einer verlorenen Melodie aufklingt, als melde sich plötzlich eine andere, eine innere Stimme der Erinnerung zu Wort. Ausdruck und Gehalt sind wesentliche Kategorien in Adornos Ästhetik und damit in seinem ganzen Denken, das sich unverführbar durch den Glanz schlagender Formeln dem Zwischenreich widmet, wie es die nach Benennung drängenden und sie scheuenden Assoziationen des Vortheoretischen, des Vorbewussten bilden. Sprachhaftigkeit des Vorbewusstseins, Vorbewusstseinshaftigkeit der Sprache ist das Leitmotiv, mit dem Martin Gauger Sprachwissenschaft aus ihrer Dienstbarkeit für die schamlose Eindeutigkeit von mechanischer Kommunikation befreit wissen will. In den Assoziationen, die Adorno in seine Texte hineinpflicht, geht es dabei um weit mehr, als ihre psychoanalytische Funktionszuweisung gelten lässt. Immer genährt durch Annäherungen in der Vorgeschichte sind sie auch die vortastenden Bewegungen, in denen wir uns dem Gespürten zu assoziieren beginnen. Dies konnte Goethe, der Dichter als Weber vor allem, am Gegenstand seiner naturwissenschaftlichen Arbeiten, mit anderen